Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. In Ungarn wurden Roma-Kinder über Jahre getrennt von ungarischen Kindern unterrichtet. Das war rechtswidrig, entschied ein Gericht. Ministerpräsident Viktor Orban aber will sich mit diesem Urteil nicht abfinden. Wir blicken in die Niederlande. Welche Erwartungen werden gehegt vor dem Prozessauftakt zum Passagierflugzeug MH17, das 2014 in der Ukraine abstürzte? Außerdem, pünktlich zum Internationalen Weltfrauentag am 8. März, legt Spanien einen Gesetzentwurf auf den Tisch. Es geht um umfassendere Bestrafung von Sexualdelikten. Die Roma-Kinder lernten im Erdgeschoss nach einem reduzierten Lehrplan. Im ersten Stock bekamen ungarische Kinder eine umfassende Schulbildung. Das war jahrelang Realität in einem ungarischen Dorf. Im vergangenen Jahr aber hatten 62 Roma-Familien dagegen geklagt und sie haben Recht bekommen. Das aber ist nicht das Ende der Geschichte. Ministerpräsident Viktor Orban will verhindern, dass die Roma entschädigt werden und eine Volksbefragung gegen das Urteil starten. Inzwischen reagierte auch der Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland und bezeichnete Orban deshalb als Rassisten, der das Volksempfinden aufputsche. Ja, für die Roma in Ungarn eine schwierige Situation, wie Clemens Fehrenkotte berichtet.
Budapest, 23. Februar. Tausende von Menschen ziehen durch die Innenstadt, demonstrieren vor dem obersten Gerichtshof und dem Parlament gegen die Diskriminierung der Roma. Ein Ungarn, wir gehören hierher, alle zusammen. Ein Ungarn, wir gehören hierher, skandieren sie. Die Regierung müsse Gerichtsurteile, die zugunsten der Roma ausfallen, respektieren. Gyöngyöspota, eine Kleinstadt, eine Autostunde nordöstlich von Budapest entfernt. Rund 2500 Menschen leben hier, ca. 20% gehören der Roma-Minderheit an. Unterhalb der historischen Dorfkirche zur Heiligen Jungfrau Maria liegt die Grund- und Hauptschule. Bis zur Pensionierung des alten Direktors im Jahr 2017 wurden hier Roma-Kinder von den übrigen Schulkindern getrennt. Die 21-jährige ehemalige Schülerin Nicolette erinnert sich. Wir waren unten im Erdgeschoss. Sie, die ungarischen Kinder, waren oben im ersten Stockwerk. Sie haben getrennte Jahrgänge für die Klassen 1, 2 und 3 gehabt. Eine richtige Schulausbildung habe sie nicht erhalten. Systematisch seien sie und die übrigen Roma-Kinder von normalen Schülern getrennt worden. Wir haben Mittagessen in einem getrennten Raum bekommen. Wir durften nicht ins Schwimmbad gehen. Wir durften nicht an Ausflügen oder Auftritten teilnehmen. Schon 2012 hatte das Landgericht Eger zugunsten der Kinder geurteilt. In Gyöngyöspota seien die Roma-Kinder rechtswidrig von den anderen Schulkindern getrennt worden. Die Stadt und die Schule gingen in Berufung und verloren 7 Jahre später auch diese Klage. Im Herbst 2019 gab das zuständige Bezirksgericht in Debrecen den 62 ehemaligen Roma-Schülern Recht. Die Roma hätten ihre ganze Schulzeit widerrechtlich in einer von den Nicht-Roma getrennten Schule verbringen müssen. Sie hätten Unterricht auf niedrigerem Niveau erhalten und seien damit diskriminiert worden. Den 62 ehemaligen Schülerinnen und Schülern stehe eine Entschädigungssumme in Höhe von insgesamt 100 Millionen Forint zu, umgerechnet rund 300.000 Euro. Das Geld könne ja wohl kaum ausgezahlt werden an Menschen, die dafür nicht gearbeitet hätten, kündigte Ministerpräsident Viktor Orban Anfang Januar dieses Jahres auf einer Pressekonferenz für die Auslandspresse an. Ich bin kein Einwohner von Gyöngyöspota, aber wenn ich dort leben würde, würde ich mich fragen, wie ist das denn eigentlich, dass eine Gemeinde, die mit mir im selben Dorf lebt, zu einer bestimmten ethnischen Gruppe gehört, eine erhebliche Summe bekommt, ohne jegliche Arbeit. Wir fanden das ungerecht und empörend, dass er das vor dem obersten Gerichtshof überprüfen möchte, sagt die ehemalige Schülerin Nicolette. Gegen das Urteil des Bezirksgerichts ist die Kleinstadt vor den obersten Gerichtshof in Budapest gezogen. Das Urteil wird im April erwartet. Die Stimmung im Dorf sei äußerst angespannt. Sie, sagt Nicolette, und ihr Freund würden beschimpft. Zum Beispiel, wenn wir ins Geschäft gehen, wurde ich einmal schon angegriffen und gefragt, warum ich auf der Demonstration ein Gedicht zitiert habe. Oder mein Partner wurde von zwei alten Frauen angebrüllt, was er sich denn einbildet und dass die stinkenden Roma Geld kriegen. Jeza Cemer, der Präsident der Roma-Selbstverwaltung in Gyöngyöspöta, erhielt anonyme Morddrohungen. Man werde ihm und den anderen zudem das Haus über dem Kopf anzünden. Dass es so weit gekommen sei, habe auch mit Orbáns Nein zum Gerichtsurteil zu tun. Meiner Meinung nach ist das eine große Schande für das ganze Land. Wir haben es im Jahr 2020 erlebt, dass man Angst haben muss, obwohl in einem Rechtsstaat es die Entscheidung des Gerichtshofes gibt. Der Gerichtshof hat sein Urteil gefällt und die Leute haben jetzt Angst, das Geld anzunehmen. Die Orbán-Regierung lässt am 15. März nationale Konsultationen durchführen, eine nicht verbindliche Befragung per Briefpost an alle Wählerinnen und Wähler, auch zu Gyöngyöspöta. Denn das Urteil habe, Zitat, das Rechtsempfinden der Bürger verletzt.
Die Reportage von Clemens Fehrenkotte über die Situation ungarischer Roma nach einem Urteil, das getrennten Schulunterricht für rechtswidrig erklärte. In den Niederlanden beginnt am Montag der Prozess gegen die Angeklagten im Fall der abgestürzten Passagiermaschine MH17. Das Flugzeug war 2014 über der Ostukraine abgeschossen worden. Die internationalen Ermittler machen Russland für den Abschuss verantwortlich. Der Kreml hingegen zeigt mit dem Finger auf die Ukraine und hat vor dem Prozessauftakt gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax noch einmal bekräftigt, dass es stets an der Objektivität der Arbeit der Ermittlungsgruppe gezweifelt habe. Denn Russland habe schließlich nicht dabei sein dürfen. Wer jetzt bei dem Prozess in den Niederlanden abwesend sein wird, das erklärt Ihnen Kerstin Schweighöfer.
Wir wissen, dass neue schreckliche Tatsachen bekannt werden. Wir werden wieder mit den Bildern konfrontiert. Das wird für viele von uns sehr schmerzlich werden. Dennoch ist es gut, dass dieser Prozess endlich beginnt. Für unser Gerechtigkeitsgefühl. Der Tod unserer Familienangehörigen wird gesühnt. Das ist unglaublich wichtig.
Piet Bluch hat beim Abschuss des Fluges MH17 über der Ostukraine im Juli 2014 seinen Bruder und dessen Familie verloren. Der heute 61-Jährige ist Sprecher einer Stiftung, zu der sich die Angehörigen der niederländischen Opfer zusammengeschlossen haben. 5,5 Jahre haben sie auf den Beginn dieses Prozesses gewartet.
Sergei Nikolajewitsch Dubinsky.
Angeklagt sind 3 Russen und ein Ukrainer.
Oleg Yuldashevich Bulatov.
Sie sollen für den Transport der Luftabwehrrakete verantwortlich gewesen sein, mit der das Passagierflugzeug der Malaysia Airlines abgeschossen wurde. Den internationalen Ermittlern zufolge stammte das Waffensystem des Typs Buk von der russischen Armee. Die Ermittlungen laufen weiter. Auch die Hauptverantwortlichen, die die Befehle erteilt haben, sollen angeklagt werden.
Das Openbare Ministerium verdenkt die 4 genannten Verdachten davon.
In diesem ersten Prozess lautet die Anklage auf Mord in 298 Fällen, so Oberstaatsanwalt Fred Westerbeke, verursacht durch das Abschießen eines Flugzeuges.
Tot het neerschieten van vlucht.
Der Niederländer leitet das sogenannte Joint Investigation Team, kurz JIT genannt. Ein gemeinsames Ermittlerteam, das die 4 Staaten, aus denen die 298 Opfer stammen, geformt haben. Neben den Niederlanden sind das Belgien, Australien und Malaysia. Die Ukraine, wo das Flugzeug abstürzte, ist auch dabei. Die beteiligten Länder hatten sich zunächst für die Errichtung eines internationalen Tribunals stark gemacht. Doch das wäre im UNO-Sicherheitsrat am Veto der Russen gescheitert. Deshalb einigten sie sich darauf, die Verantwortlichen der Katastrophe vor einem niederländischen Gericht strafrechtlich zu belangen. Die große Frage, werden die vier Angeklagten überhaupt im Gerichtssaal erscheinen? Russland hat sich geweigert, sie auszuliefern. Einer der vier Verdächtigen will sich von zwei niederländischen und einem russischen Anwalt vertreten und verteidigen lassen. Auch er braucht dazu nicht selbst im Gerichtssaal zu erscheinen. In den Niederlanden kann einem Angeklagten auch in dessen Abwesenheit der Prozess gemacht werden, in absentia, weil sonst jeder, das jedenfalls finden die Niederländer, durch seine Abwesenheit verhindern könnte, dass es zu einem Prozess kommt. Marieke de Hoon, Assistenzprofessorin für internationales Recht an der Freien Universität Amsterdam.
In absentia ist heel normal in Nederland.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern finden wir Niederländer in absentia-Verfahren ganz normal. Jeder Verdächtige hat das Recht, vor Gericht zu erscheinen, aber er ist nicht dazu verpflichtet. Und wenn er auf dieses Recht verzichten will und damit auch auf seine Verteidigung, dann ist das seine Sache.
Um nicht die Verteidigung zu führen.
Rechtsexperten betonen den Mehrwert von in absentia-Prozessen. Auch sie dienten der Wahrheitsfindung. Sämtliche Beweise werden präsentiert und geprüft. Spekulationen aus der Welt geschafft. Die Schuldfrage wird geklärt und ein Urteil gefällt. Das helfe Angehörigen und Opfern, das Kapitel abzuschließen, so Marieke de Hoon.
Es ist ja nicht so, dass eine Verurteilung für die Angeklagten völlig ohne Folgen bleibt. Frei bewegen können sie sich nicht mehr. Wenn sie Russland verlassen, riskieren sie, verhaftet zu werden. Vielleicht sind sie auch in Russland irgendwann nicht mehr sicher, wenn sich das Regime ändert, wenn es gilt, Sanktionen zu verhindern. In Absentia-Prozesse mögen nicht ideal sein, aber sie sind viel besser als nichts.
Es ist nicht ideal, aber es ist viel besser als nichts.
Kerstin Schweighöfer war das über den bevorstehenden Prozess in den Niederlanden zum Flugzeugabsturz der Passagiermaschine MH17. Gewalt gegen Frauen soll in Spanien weitreichender bestraft werden. Vor dem Internationalen Frauentag in dieser Woche stellte die Gleichstellungsministerin Irene Montero dazu einen Gesetzentwurf vor. Nur Ja heißt Ja beim einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Unter anderem dieser Grundsatz soll dann in Spanien gelten. Das Land zieht damit nach. In Schweden zum Beispiel ist das nämlich schon seit 2018 so. Die linke Podemos-Partei, der die Gleichstellungsministerin angehört, will damit offenbar auch zeigen, dass sie zu Recht in die Koalition mit den Sozialdemokraten von Premier Pedro Sanchez gegangen ist. Die Botschaft an die Wähler: Spanien soll wieder Vorreiter sein, wenn es um Gesetze gegen geschlechtsspezifische Gewalt geht. Denn lange stand Spanien tatsächlich an der europäischen Spitze, wie Julia Macher berichtet.
Möbelrücken im Frauenzentrum Caladona in Barcelonas Altstadt. Die Papierrolle mit dem Demonstrationsverlauf ist so groß, dass mehrere Tische zusammengeschoben werden müssen. Dann setzen sich die Frauen ringsherum, markieren mit rotem Filzstift Treffpunkte und die Bühne für die große Abschlusskundgebung am Internationalen Weltfrauentag am 8. März. Im letzten Jahr zogen 200.000 Menschen mit Trommeln und selbstgemalten Plakaten durch Barcelonas Straßen. So viele sollen es auch dieses Jahr wieder werden. Spaniens Frauenbewegung gehört zu den lautesten Europas. Spätestens seit 2018 das umstrittene Urteil in einem Vergewaltigungsfall Hunderttausende auf die Straße brachte. In Pamplona hatten 5 Männer in einem Hauseingang eine 18-Jährige vergewaltigt. Weil die Richter keine Gewaltanwendung erkennen konnten, verurteilten sie die Täter zunächst nicht wegen Vergewaltigung, sondern lediglich wegen sexuellen Missbrauchs. Das Urteil habe ihr Blut zum Kochen gebracht, sagt Lorena Moreno, 30 Jahre alt.
Mich hat dieses Urteil wahnsinnig traurig gemacht. Wie konnte es sein, dass ein Richter darin keine Vergewaltigung sah? Natürlich sind wir dann alle raus auf die Straße.
Während Moreno über die Planungen für den Streik in Barcelona berichtet, zeigt eine Frau auf ihrem Smartphone Videos von den Demos damals. Es ist kein Missbrauch, sondern Vergewaltigung und ich glaube dir, Schwester, waren die Slogans der Proteste. Der oberste Gerichtshof gab den Frauen schließlich recht und revidierte das Urteil. Für Lucia Aviles war das ein längst überfälliger Durchbruch. Die Frau mit den knallrot geschminkten Lippen und dem großkarierten Business-Dress fordert wie viele feministische Juristinnen seit langem eine Modernisierung des Strafrechts.
La hemos vivido como una satisfacción el haber logrado este cambio de mentalidad.
Erreicht zu haben, dass sich das Bewusstsein in der Justiz langsam ändert, ist eine große Genugtuung. Das ist nichts, was wir Feministinnen uns ausgedacht hätten. Schon allein wegen des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Gleichheit müssen Delikte wie Vergewaltigungen aus einer geschlechtsspezifischen Perspektive betrachtet werden. Um sich als Frau lebensgefährlich bedroht zu fühlen, muss man uns kein Messer an den Hals setzen. Es kann reichen, allein mit 5 Männern in einem Raum eingesperrt zu sein.
Dabei gilt Spaniens Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt europaweit eigentlich als vorbildlich. Bereits seit 2004 werden Gewaltdelikte, die Partner oder Ex-Partner an Frauen begehen, von gesonderten Gerichten geahndet. Von ihren Männern getötete Frauen, über 1035 waren es in den letzten 15 Jahren, gelten als Opfer struktureller Gewalt. Verurteilten die Richter zunächst noch häufig wegen Totschlags, werden Urteile jetzt fast immer wegen Mordes gesprochen und Geständnisse nicht mehr als mildernde Umstände gewertet. Seit 2015 erhalten auch hinterbliebene Kinder als Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt besonderen Schutz und Unterstützung. Doch immer noch vergehe viel zu viel Zeit bis zur ersten Anzeige, sagt Lucia Aviles, und auch die Definition von geschlechtsspezifischer Gewalt sei nicht mehr zeitgemäß.
Se estableció un concepto de violencia de género. Valiente, pero reducido.
Das Konzept geschlechtsspezifische Gewalt war damals sehr mutig, doch es ist zu eng gefasst. Nach der Istanbuler Konvention, die Spanien 2014 als eines der ersten Länder ratifiziert hat, fällt darunter jede Form von Gewalt, die Frauen erleiden, weil sie Frauen sind, auch sexuelle. Daran hätte unser Gesetzesrahmen schon längst angepasst werden müssen.
Spaniens neue Linkskoalition hat eine tiefgreifende Reform angekündigt und die Rechtsaußenpartei Vox, seit November drittstärkste Kraft im spanischen Parlament, läuft bereits jetzt Sturm dagegen.
La violencia de género es una gran mentira.
Wenn Lucia Aviles in den Nachrichten verfolgt, wie die Rechtspopulisten gegen Gender-Ideologie wettern und eine angebliche systematische Diskriminierung der Männer anprangern, schüttelt sie unwillkürlich den Kopf.
Wie kann es sein, dass es damals, vor 15 Jahren, Einigkeit im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt gab und heute, im Jahr 2020, nicht mehr? Ich verstehe einfach nicht, wie man so verantwortungslos handeln kann, warum man vorsätzlich Angst, Misstrauen, Lügen streut und sich so gegen die internationale Gemeinschaft stellt.
Dass Vox jenseits der Parteigrenzen Verbündete für den antifeministischen Kampf findet und das Vorhaben kippen könnte, hält Aviles für ausgeschlossen. Dazu sei der Kampf gegen den Machismo zu tief in der Gesellschaft verankert und Spanien zu fest in internationale Abkommen und Verträge eingebunden. Beunruhigend findet sie das sich wandelnde Klima dennoch. Auch bei den Aktivistinnen im Frauenzentrum Caladona ist Vox immer wieder Thema.
Klar macht mir Vox Angst. Waren all diese Menschen vorher auch da und haben einfach geschwiegen? Und jetzt haben sie eine Stimme bekommen? Die sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen,
sagt Lorena Moreno, bevor sie sich wieder über den Ablaufplan beugt. Auch wegen Vox seien Großdemonstrationen wichtig, um der Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Mehrheit in Spanien immer noch feministisch denkt und fühlt.
Die Debatte über geschlechtsspezifische Gewalt in Spanien fasste für Sie Julia Macher zusammen. Morgen um 11.05 Uhr empfehle ich Ihnen unsere Sendung Gesichter Europas. Warum das Geschlecht für viele Frauen eine Gefahr ist, das berichten dann 5 Autorinnen aus Großbritannien, der Türkei, Frankreich, Italien und eben auch Spanien. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.